Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Wir reden darüber, wie die SBB nur per Zufall den grössten Datenskandal der Schweiz verhindert haben und sagen, was im Kanton Luzern und in der Stadt Bern aktuell schief läuft. Mein Name ist Reto Vogt. Redaktionsschluss für die Ausgabe ist am Donnerstag, 27. Januar, am Abend um 6 Uhr.
Die Schweizerinnen und Schweizer sind ja ein Volk, das sehr gerne Bahn fährt und auch das Bahnunternehmen SBB sehr gerne hat. Darum hat da eine Enthüllung, die Anfang dieser Woche publik geworden ist, ziemlich Wellen geworfen und vermutlich die Bevölkerung auch schockiert. Reto, was ist da passiert?
Es ist publik geworden, dass ein Sicherheitsspezialist Daten hat können abziehen, also Daten von SwissPass-Kundinnen und Kunden von Reisen, die sie getätigt haben. Und die Datensätze enthalten Namen, Vornamen, Geburtsdatum und eben die zurückgelegten Reisen.
Es ist ein relativ grosser Datensatz. Also wir reden da nicht von ein paar tausend Bahnreisenden.
Nein, das ist so. Der Sicherheitsspezialist, der mit dem 10v10 anonym geredet hat, hat 1 Million Datensätze können stellen, also abladen und speichern und sichten und so weiter. Und die SBB sagen, das seien 0,2% von allen Daten. Also wir reden von einem potenziellen Datensatz oder Datenschatz, besser gesagt, von 500 Millionen Datensätze, die eine Zeit lang offen im Netz gestanden sind.
Die Daten sind aber nicht in falsche Hände gelandet. Also die SBB hat da in dem Fall eigentlich noch ein riesiges Glück gehabt.
Das kann man wirklich effektiv so sagen. Ja, die Daten sind offen im Netz gewesen und die SBB kann tatsächlich von Glück reden oder von Zufall, besser gesagt, dass sie von dem vertrauenswürdigen Sicherheitsspezialist gefunden wurden und nicht etwa von einem böswilligen Hacker, der die Daten nachher einem Meistbietenden verhökert hat.
Wie hat die SBB reagiert jetzt auf den Fall?
Die SBB hat scheinbar sehr vorbildlich reagiert, wie auch der Spezialist im 10v10 gesagt hat. Sie hat die Sicherheitslücke sofort geschlossen und nachher auch transparent kommuniziert, was tatsächlich passiert ist. Aber die SBB hat nur so können vorbildlich reagieren, weil eben der Sicherheitsspezialist in einer Wohlgesonnen war. Was sie noch nicht gemacht hat, der SBB, und was jetzt zum Teil vorgeworfen wird, ist, dass keine direkte Kommunikation zu den SwissPass-Kundinnen und Kunden stattgefunden hat, sondern dass sie es einfach auf die Webseite gestellt haben.
Gut, eben, da müsste unser bahnreisender Volk, da müssen ziemlich viele Kunden vermutlich dann noch informiert werden über den Fall. Du hast ja auch kommentiert in dieser Woche und da Parallelen ein bisschen gezogen, weil es ist nicht der erste Fall, sagen wir, bei einem öffentlichen Unternehmen oder Stiftung im Verlauf vom letzten Jahr, wo genau so Lücken auftaucht sind, Daten irgendwie umgelegen und zugänglich sind. Kannst du uns da noch sagen, was da alles sonst noch so passiert ist?
Ja, der grösste und eigentlich dramatischste Fall ist der Fall meineimpfungen.ch. Das ist die Stiftung, wo Impfdaten gestohlen wurden. Und das ist so dramatisch, dass die Plattform nicht geschlossen werden musste. Und die Stiftung hat es nachher noch schlimmer gemacht, indem sie nachher die Daten zurückgeben wollte, den betroffenen Userinnen und User. Aber sie hat es in unverschlüsselten ZIP-Dateien gemacht. Und der andere Fall ist Swisstransplant, das nationale Organspenderregister. Und dort war es so, dass einfach irgendwelche Leute von irgendwelchen anderen Leuten, also zum Beispiel du von mir, hast du einen Organspende-Eintrag machen können, der rechtsgültig war.
Wir sind ein Land, das immer digitaler wird. Haben wir ein Problem mit so Datenbanken?
Es macht fast den Anschein, dass im Speziellen öffentliche Unternehmen tatsächlich ein Problem haben, persönliche Daten der Bürgerinnen und Bürger umfassend und richtig zu schützen. Ja.
Was siehst du da für Konsequenzen, die man daraus ziehen sollte?
Ich glaube, dass im speziellen Fall das Parlament als Kontrollinstanz die Finger drauf haben und die Unternehmen verpflichten, die Daten besser zu schützen. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch, dass das passiert, weil das digitale Know-how im Parlament, und das ist so nicht am besten bestellt, muss man doch sagen.
Also müssen wir warten oder befürchten, dass es den nächsten Klapp bei einer Datenbank braucht, dass dann vielleicht etwas passiert?
Ja, unter Garantie wird der nächste Klapp kommen. Wir haben jetzt heute den Fall gehabt, wieder, wo ich nicht im Detail Bescheid weiß, aber beim Postauto ist ein ähnlicher Fall oder ein vergleichbarer Fall gewesen, dass dort scheinbar auch Daten sind vorgekommen.
Wir sind gespannt, was dann alles von uns zukommen wird.
Allerdings, ja, das war nicht das letzte Mal gewesen, ja. Vor einem Jahr hat der Kanton Luzern eine neue Steuersoftware eingeführt und die ist von Anfang an ein bisschen unter einem schlechten Stern gestanden. Warum, Philipp?
Es hat angefangen, dass sich sehr viele Benutzerinnen und Benutzer beschwert haben, sie kommen mit dieser Software nicht zurecht. Das Helpdesk war überlastet, wo extra eingerichtet worden ist, wo die Software aufgeschaltet worden ist. Es ist dann so weit gegangen, dass der Chef vom Steueramt von Luzern sich in einem öffentlichen Video bei der Bevölkerung entschuldigt hat, dass das nicht so läuft, wie es sollte. Mittlerweile hört man nicht mehr viel Kritik an dieser Software. Vielleicht kommt das jetzt wieder mit den neuen Steuerperioden, aber die zuständige Firma Information Society hat dann nachbessert, hat uns einmal auf Anfrage erklärt. Wir haben wirklich Benutzerführung ein bisschen unterschätzt bei den neuen Sachen, die da eingeführt worden sind.
Der UX-Teil war nur ein Teil der Kritik, oder?
Das ist so. Nachdem die Software dann doch einigermaßen ins Laufen gekommen ist, ist eigentlich die Beschaffung an und für sich dann in Kritik geraten. Und zwar tut Information Society eigentlich schon seit 2005 die Steuersoftware für Luzern bereitstellen und hat jetzt wie einen Modernisierungsauftrag erhalten plus Helpdesk-Auftrag. Insgesamt sind das knapp 300'000 Franken und das Ganze ist freihändig verteilt worden von Luzern.
Und die freihändige Vergabe ist kritisiert worden?
Die ist kritisiert worden, einerseits wegen der Höhe, weil da eigentlich Grenzen bei 200'000 Franken ist. Also was darüber ist, müsste eigentlich nicht freihändig, sondern öffentlich ausgeschrieben werden. Es ist auch darum gegangen, wie lange ist eigentlich die Software schon in Betrieb, beziehungsweise wie lange kommt immer die gleiche Firma zum Zuschlag. Nach verschiedenen Medienberichten zu dem und offenbar auch einem Hinweis aus dem Merb, man weiss nicht von welcher Firma, ist dann auch die WEKO auf die Sache angesprungen im letzten Sommer.
Also geht vor allem um die Laufzeit, dass sie für zu lange Zeit ist vergeben worden, ist das richtig?
Das ist so, die WEKO sagt, dass im Normalfall eigentlich nach 10 Jahren müssen so Aufträge neu ausgeschrieben werden. Bei IT-Projekten ist es je nachdem ein bisschen spezieller, da können es einmal länger dauern, aber auf keinen Fall darf ich das 15 Jahre oder noch länger, wie es jetzt in dem Fall war, ist quasi immer wieder an die gleiche Firma ohne öffentliche Ausschreibung vergeben werden.
Nachher war noch irgendein möglicher Gesetzesverstoss gegen das Binnenmarktgesetz.
Das ist so, ja, weil das eben nicht ausgeschrieben worden ist. Das ist eine kleine komplizierte Sache. Die WEKO hat jetzt bekannt gesehen, dass sie die Untersuchung einstelle. Sie habe keinen Verstoß festgestellt, könne aber einen auch nicht ausschliessen gegen das Binnenmarktgesetz. Das klingt ein bisschen sehr kompliziert. Der Kanton Luzern hat sehr begeistert reagiert in einer Mitteilung quasi. Wir sind jetzt da fein raus. Wir haben alles in unserem vorgegebenen Rahmen erledigt. Das ist aber nicht ganz so. Die WEKO übt Kritik an dieser ganzen Sache.
Was sagt die WEKO konkret?
Die WEKO sagt, wie ich es erwähnt habe, eben eigentlich ist das eine zu lange Laufzeit ohne öffentliche Ausschreibung. Der Kanton hätte das müssen ausschreiben. Man verzichtet jetzt auf eine Beschwerde, weil man hätte die Frist für die Anfechtung von dem Auftragszuschlag, die sind eigentlich abgelaufen. Man könnte jetzt höchstens noch eine Rüge aussprechen. Aber die WEKO verlangt jetzt vom Kanton Luzern, dass er bis 2026 sämtliche Beschaffungen, die irgendwie mit Steuersoftware irgendeinem Bereich zu tun haben, muss der WEKO vorlegen, damit sie die kann kontrollieren und analysieren.
Also hat Luzern einerseits schon recht, dass sie fein raus sind, weil das Verfahren ist gestoppt, aber es gibt Auflagen von der WEKO, dass sich Luzern quasi muss rechtfertigen muss die nächsten Jahre.
Das ist so, es ist jetzt wie eine Kontrollinstanz, die da zugeschaltet wird. Luzern sagt, man sei eigentlich froh um die Kontrollzustand. IT-Beschaffungen sind ja immer diffizil und darum sind wir jetzt quasi froh, haben wir da wie noch eine externe Expertise zusätzlich. Allerdings ist das wirklich so ein bisschen so, ja, muss sich die WEKO einschalten, damit die Sachen richtig ablaufen.
Ja, ist schon ein bisschen schön fair, weil statt es von Anfang an selber richtig zu machen, machen sie mal etwas und schauen nachher, ob die Kontrollinstanz das abnickt, quasi.
Das ist so. Und der Kanton Luzern, der scheint wirklich, wie wir letztens geschrieben haben, im Moment ein bisschen der Wurm drin sein bei öffentlichen IT-Projekten, die Steuersoftware, die jetzt läuft und, sagen wir, ein bisschen aus dem öffentlichen Blickwinkel verschwunden ist. Es ist jetzt abgelöst worden durch eine grosse Diskussion über das neue eGov-Portal für die Bevölkerung, für Dienstleistungen, was jetzt auch wieder sehr grosse Diskussionen gibt, auch wieder über Beschaffungen. Da ist der eGov zuständig, ist da sehr in der Kritik im Moment. Und grössere Gemeinden wie Luzern oder Emmen haben da mal ihre Beiträge sistiert. IT-Beschaffungen und öffentliche Softwarebeschaffungen sind und bleiben das Thema im Kanton Luzern.
Und seit dem eGov-Fall werden quasi Interessenskonflikte vorgeworfen, also dass er in die eigene Sache gewirtschaftet hat, oder?
Das ist ein Vorwurf, weil der eGov-Zuständige, der betreut auch ein Projekt im Aargau, auch noch im gleichen Bereich, und hat eine Firma, die sich um das kümmert, um eGov-Projekte als Beratung. Und er sagt aber, es sei eigentlich kein Interessenskonflikt, sondern da profitieren wir eigentlich vom Know-how, aber die Diskussion dort ist noch nicht abgeschlossen.
Vom Know-how profitieren wir schon sein, aber die Firma profitiert nachher auch von Geldern vom Kanton, nicht wahr?
Ja, das ist so, aber er ist natürlich auch angestellt vom Kanton. Also es ist nicht so, dass er da in einem Auftragsmandat arbeitet, sondern er hat einen gewissen Prozentsatz, wo er vom Kanton Luzern eigentlich angestellt ist für das Ganze.
dieser Woche hat die Stadt Bern von sich reden gemacht. Was ist passiert, Tom?
Ja, ich habe gesehen, dass eine Ausschreibung auf der Ausschreibungsplattform CIMAP auftaucht ist. Und zwar geht es um die Ablösung von Microsoft-fremden Applikationen. Und zwar womöglich steht in der Ausschreibung drin. Das hat mich sehr erstaunt, dass das im Rahmen vom digitalen Arbeitsplatz 4.0 so bestimmt worden ist. Weil ja Bern bislang eher als Open-Source-freundlich gilt, beziehungsweise es hat immer grosse Diskussionen gegeben darum in der Stadt.
Also das bedeutet jetzt konkret, wenn man Microsoft-fremde Software rausschmeißt, dass sich Bern von seiner Open-Source-Strategie verabschiedet. Ist das richtig?
Das ist ein bisschen unklar, sage ich mal. Also die Formulierung womöglich, die hat schon sehr krass tönt, würde ich sagen. Ich habe dann nachgefragt bei dem Informatikdienst, wo Bedarfsstelle ist, also wo dann die neu beschaffenen Lizenzen auch und so einsetzen werden. Und zwar haben die gesagt, dass man nur proprietäre Applikationen ersetze, wo zum Beispiel im Security-Bereich als End-of-Life kann sagen und dass man außerdem mehr Funktionalitäten sich wünsche und auch mehr Security, weil man stärker sich Richtung Cloud orientiere und gerade in Sachen Homeoffice sagen einheitlichere Landschaft von Security, aber auch Usability-Seite einfacher. Das wirft natürlich dann trotzdem Fragen auf.
Sucht jetzt statt ein konkretes Microsoft-Produkt, das Sie einführen
wollen? Es ist sehr umfassend aus dem Portfolio von Microsoft 365. Interessant ist, dass in der Ausschreibungsunterlage auch ein Werbeprospekt von Microsoft beigelegt ist. Das habe ich noch nie gesehen. So. Und zwar heisst der Adoption Guide, wo sehr umfassende Beschreibungen drin sind, wie man das adoptieren soll. Ich habe dann auch bei einem Open-Source-Verfechter, bei Matthias Stürmer, nachgefragt, der lange im Parlament war, im Stadtparlament, und dort für Open-Source gekämpft hat. Und er hat gesagt, das hätte ich fast vom Stuhl gehalten, wenn er das gesehen hätte. Weil das bedeutet für ihn schon, dass man wahrscheinlich da jetzt umstellen, beziehungsweise, dass es nicht mehr wirklich Opposition gäbe im Parlament.
Also schon ein Paradigmenwechsel, kann man sagen, oder?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich würde mich jetzt nicht so auf den Test rauslassen. Aber was auffällt, auf jeden Fall, wenn man jetzt in der Geschichte ein bisschen zurückschaut, hat es parallel eigentlich zwei Entwicklungen gegeben. Zum einen hat die Stadt 2016 eine Potenzialanalyse erstellen lassen. Das ist vom Parlament initiiert worden, dass man schaut, wie sinnvoll ist Open-Source-Einsatz. 2019 hat es dann einen Bericht gegeben, wo bestimmt worden ist, dass man Einsparungen sich erhofft und dass es sinnvoll ist, Hybrid zu fahren. Parallel dazu, und das ist halt interessant, im selben Jahr, auch 2016, hat man festgestellt, dass die Informatikinfrastruktur in der Stadt veraltet ist. Man wollte mit Base for Kids 2, also das eine hat Base for Kids geheißen, das erste, das modernisieren. Und damals hat man sich entschieden, den Zuschlag an Abraxas zu vergeben. Und das ist eine Kombination in dem Projekt zwischen Open Source und proprietärer Hardware zum Beispiel. Und das hat zu grossen Verwerfungen, das ist ein riesiges Debakel geworden. Da hat es jetzt Abschlussbericht geben kürzlich. Es gibt jetzt nicht wirklich in dem Sinn klare Schuldzuweisungen oder klare Bestimmungen. Also die Open-Source-Verfechter sagen natürlich, eben, es war der Widerspruch gewesen zwischen Apple-Hardware und Open-Source-Software, Mängel in der Projektleitung, zu wenig Ressourcen von der Fachkräfteseite her bei den Informatikdiensten. Aber es ist natürlich interessant, dass man jetzt so stark auf Microsoft setzt, weil es ist natürlich von der Kompetenz, die man im Haus haben muss, viel weniger bedeutend dafür, begibt man sich in Abhängigkeit, oder? Das ist so ein bisschen das, was natürlich jetzt der Matthias Stürmer sehr kritisiert hat.
Gibt es den Zusammenhang zwischen dem durchzogenen Projekt Base for Kids und dem jetzigen Umschwenken Richtung Microsoft, oder hat das nichts miteinander zu tun?
Also das ist schwierig zu sagen. Natürlich sagen die Informatikdienste, es gibt keinen Zusammenhang. Aber zum einen muss man sehen, die Informatikdienste betreiben System für die Verwaltung, aber gleichzeitig stellen sie Services zur Verfügung stellen für die Volksschulen und sie sind in der Projektleitung gewesen, damals von dem Base for Kids. Sie sagen, es hat keinen Zusammenhang.
Sie sind aber ein bisschen befangen, kann man sagen, oder?
Ja, das kann man wahrscheinlich schon sagen. Vor allem haben sie auch einfach von den Informatikressourcen her, sind sie relativ schwach aufgestellt diesbezüglich, heisst es. Und interessanterweise hat in dem Monat der neue Projektleiter oder beziehungsweise der Produktinhaber auf Seite von der Stadt, die Stadtverwaltung verloren. Das ist auch wiederum sehr interessant. Dem haben wir auch mal noch wollen, dann auf den Grund gehen. Was jetzt Matthias Stürmer sagt, vielleicht noch schnell. ist, dass im Parlament einfach keine Opposition mehr gibt, seit das Space for Kids Projekt so gescheitert ist. Und man sieht es auch am Abstimmungsresultat. Die Regierung muss ja beim Parlament die Kredit beantragen und sie haben jetzt auch für die Ausschreibung 885'000 Franken beantragt. Das ist mit 41 Ja-Stimmen zu einer Nein-Stimme bei 20 Enthaltungen abgesegnet worden.
Aber scheinbar oder offenbar hat das Space for Kids Projekt den ganzen Kredit, der die Open-Source-Thematik hat, ein bisschen verspielt, oder?
Ja, ich denke auch, das hat sicher einen Einfluss, zumindest im Bewusstsein oder ob Opposition gemacht wird im Parlament, ob da weiter in die Richtung Vorstöße gemacht werden, ob dann schlussendlich in der Informatikdienst das ausschlaggebend war oder ob es Personalressourcen sind oder ob es dann am Schluss doch einfach Security-Überlegungen sind, das kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, sie sagen, mit Base for Kids nichts zu tun.
Aber es ist schon bezeichnet, dass der Product Owner, er muss zwar nicht die Stadt verlassen, aber die Stadtverwaltung. Aber es ist schon bezeichnet, dass er jetzt in dem Moment die Kündigung auf den Tisch gelegt hat, offenbar.
Ja, ob er gekündigt hat oder ob es andersweitige Trennung hat, das weiss ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall interessant, gerade auch, weil kürzlich der Abschlussbericht rausgekommen ist in Sachen Base for Kids von der parlamentarischen Aufsicht und die auch so versucht haben zu eruieren, was passiert ist. Das ist auch bei uns, gibt es einen Artikel dazu. Und sie haben damals gesagt, das Projekt sei auf Kurs, alles laufe gut. Und jetzt, etwa 3 Wochen später, ist der Product Owner weg. Das ist schon bemerkenswert, sage ich mal.
Wie geht es weiter? Wissen wir das?
Wir versuchen jetzt sicher mal herauszufinden, was da passiert ist mit dem Product Owner. Das betrifft den Space for Kids 2 Projekt. Was jetzt die Verwaltung angeht, das wird jetzt so laufen. Also das Lizenzmanagement ist vergeben worden an Bechtle. Die werden das jetzt bis 2024 verantworten. Der Dienstleister ist jetzt ausgeschrieben zur Suche. Also der wird jetzt dann irgendwann einen Zuschlag kommen. Und wenn das alles mal durch ist, die Frist abgelaufen, wird es möglicherweise neue Diskussionen geben. Bis dann wird das so laufen, vermute ich, ausser es gibt politische Vorstöße, was jetzt aber bei dem Abstimmungsresultat eher nicht zu erwarten ist, denke ich.
Also, wir bleiben dran.
Auf jeden Fall.
Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke vielmals fürs Zuhören.